Willkommen zu einer weiteren Folge Unfuck Sales Podcast. Meine Lieben, wir haben mal wieder einen Interviewgast und zwar ist es diese Woche der Robin. Robin wurde mir vorgestellt von einem gemeinsamen Bekannten, der meinte, ich bin gar nicht mehr bei der Company, aber mein neuer Nachfolger, der neue Head of Sales, ist ein ziemlich cooler Hund und dabei noch maximal sympathisch. Also habe ich gedacht, komm, lädst ihn ein und tada, das stimmt. Robin ist einer dieser Menschen, die auf der einen Seite Sales auf jeden Fall verstanden haben, und gleichzeitig auch so ein Leben führen, wobei jemand sich fragt, sag mal, wie macht er das? Wie viele Stunden hat sein Tag? Und dabei macht er auch noch alles sehr, sehr gut. Wir haben über das Thema Sales im Startup gesprochen, beziehungsweise auch die relevant, die vielleicht nicht im Startup sind, aber mit ihrem Produkt in den neuen Markt gehen wollen. Wie validiert man das Ganze denn? Wie macht man das? Was ist der richtige Prozess? Und dann haben wir sehr intensiv die längste Zeit über das Thema Sales Recruiting gesprochen. Also wie rekrutiert man denn gute Leute? Wie behandelt man denn neue Leute? Und er hat vor allem ein Best Practice gezeigt, beziehungsweise zwei sogar, wie er das Ganze denkt. Ein tolles Beispiel und vor allem auch, wie er den Recruitingsprozess wie eine Customer Journey sich anschaut. Recruiting Journey gleich Customer Journey und wie er da sehr erfolgreich dabei ist, darüber sehr gute Sellerinnen und Seller einzustellen. Also, wie mein Podcast-Kollege Tim Ferriss das immer sagt, without further ado, hier kommt Robin. Lass uns nochmal direkt losstarten und mal über die eine große wichtige Frage sprechen. Warum zum Teufel bist du im Sales? Wir haben es alle nicht gelernt. An der Uni, in der Ausbildung, keiner lernt das, aber jetzt bist du extrem gut da drin. Erzähl doch mal, warum machst du das und wer bist du?
Erstmal freue ich mich, hier zu sein. Das ist, glaube ich, die beste Frage, die du mal an jeden Seller stellen kann, weil es fehlt so wirklich so diese richtige, vernünftige Ausbildung in den Sales. Und ich glaube, ich hatte einer der kaltesten Starter, die man so haben kann, so in unserer Sales-Branche. Und zwar habe ich damals im Abitur angefangen, Kaltakquise auf der Straße für NGOs zu machen. Das heißt, ich war einer der Leute, um die du in Berlin immer einen riesen Bogen drum gemacht hast. Ich stand mit meinem iPad da und so, ey, okay, du willst doch sicherlich spenden. Und wir hatten tatsächlich ziemlich hohe Ziele, die wir zu erreichen mussten, damit wir einen guten Break-Even schaffen. Das hat man damals für die Roten Nasen gemacht. Kennst du sicherlich hier, ne, von Jan von Pritzhausen. Das war meine erste Sales-Erfahrung. Auf der Straße, im Regen, die gerade aus der U-Bahn rauskommen, die super viel Bock auf einen Sales-Pitch haben, den zu bringen, Value-Prop, Emotionen liefern und dann sowohl dich als auch die Vision dahinter zu verkaufen. Und wir durften nicht mal Spenden annehmen. Also nicht mal hier so 10 Euro oder 20 Euro. Hatten wir öfter so, dass da mal so eine Herrschaft, ja, hier hast du ein bisschen Geld, durften mich annehmen. Wir durften nur Jahresverträge machen mit mindestens 10 Euro im Monat. Wow. Und es musste halt direkt Kreditkarte oder EC-Karte rausgeholt werden. Vertrag, 3 Unterschriften. Ja, das war meine allererste Sales-Erfahrung. Und danach war es einfach immer leichter, tatsächlich.
Ja, gut, danach kann es eigentlich nur besser werden. Also das ist, das ist klar.
Ja, danach ging es eigentlich auch so mit ein paar Promotion-Jobs weiter. Dann hatte ich eine kurze Sales-Pause tatsächlich. Da bin ich zur Bundeswehr gegangen. Da war ich Ausbilder, bin dann im Rollstuhl gelandet, musste mich dann wieder mit einer Thematik beschäftigen, die man im Rollstuhl machen kann. Ja? Und ich dachte, ich werde nie wieder laufen können. Und das war dann so um die 2016 rum. Da gab es noch kein Homeoffice, nicht so wirklich. Und dann bin ich in den selbstständigen Sales gegangen. Ja? Meine erste Selbstständigkeit, Freihandelsvertreter, so das Basic, was man damals so gemacht hat, die Erfahrung. Ja. Wünscht man nicht jedem, aber nimmt man immer gern mit. Und da musste ich dann nochmal Sales nochmal ganz anders lernen. Viel reifer und mit Cold Calling, Online-Marketing. Ich habe dann angefangen mit den ersten E-Mails, die ich rausgeschickt habe. Facebook-Gruppen damals war noch so ein Thema. Und ja, seitdem war ich jetzt immer irgendwie im Sales. Knapp 12 Jahre, ab und zu mal eine kleine Pause gemacht, beziehungsweise Sales macht man ja irgendwie immer, auch wenn man so Dienstleister ist, Service. Ja, und jetzt seit 4 Jahren sehr vermehrt im Berliner Startup-Wesen. SaaS-Sales, schönste Sales mit CRM-Systemen. Und da musste ich Sales nochmal komplett neu lernen. Hab mich nochmal komplett neu verliebt in Automatisierung, in Workflows, Cadence. und dann alles professionalisieren, perfektionieren und bin dann irgendwann in einer Leader-Position gelandet und seitdem baue ich Sales-Teams auf, strukturiere Go-to-Markets und versuche Leuten das Leben ein bisschen leichter zu machen, dass sie nicht durch dieselben Fuck-Ups durchlaufen müssen, die ich schon alle gemacht habe. Na klar. Und jetzt sind wir in der Realität angekommen.
Sehr, sehr geil. Du meintest gerade, Leuten helfen, dass sie nicht die gleichen Fehler machen müssen, die du vielleicht schon gemacht hast. Was sind denn für dich so typische Hürden, wenn man einen Vertrieb aufbaut? Egal, ob man jetzt selber im Sales ist oder verantwortlich für ein Sales-Team, das noch keine feste Struktur hat. Was sind so klassische Fehler, die du öfter siehst, die du vielleicht auch selber gemacht hast, die man vermeiden kann?
Im letzten Jahr durfte ich gleich 4 Go-to-Markets begleiten. Von wir haben so eine Vision, bis wir haben schon ein fertiges Produkt und wissen es noch nicht auf den Markt zu bringen. Ich glaube, das, was tatsächlich alle 4 im letzten Jahr noch nicht so auf dem Schirm hatten, war so dieses, an wen verkaufen wir denn wirklich? Also dieses wunderschöne Thema ICP. Super. Und Customer Journey hat auch noch nie einer gehört. So, wann hole ich wen zu welcher Stage richtig ab? Ja. Und es ist immer so, ja, wir haben das perfekte Produkt, wir verkaufen an alle und die kaufen sofort, wenn ich sie natürlich kalt anrufe. Ich muss ja nur 11 Leute anrufen, Gesetz der hohen Zahlen, der 11. kauft immer.
Ist das wirklich so?
Ich denke mal, so, wenn man sich so ein paar große Statistiken aus Amerika anguckt, kommt das ziemlich gut hin. Dachraum würde ich hart challengen. Wir sind ein bisschen anders, die Deutschen. Deswegen ist es immer spannend, Go-to-Market sich anzugucken, die dann aus England oder Amerika dann versuchen, hier Fuß zu fassen. Ja. Wenn man sich dann mal den Friedhof, den Survivorship-Bias anguckt, ist spannend, woran die so scheitern. Obwohl letztens wäre eine spannende Geschichte aus Frankreich, ein Go-to-Market, zugehört, dass da das B2B für die ICP komplett anders funktioniert und auf einmal nur noch ein Zehntel des Pricings funktioniert, weil es da einfach Mitbewerber und Strukturen gibt und auch andere Arbeitsbedingungen, mit denen man einfach nicht gerechnet hat.
Was ist denn deine Sicht auf das Thema, wenn man Startup, junges Unternehmen oder bestehendes Unternehmen, das einen neuen Markt will? Es gibt so die 2 Herangehensweisen. Die einen sagen, bau dir einen Prozess, befolge den strikt, probier es aus, messe das Ergebnis. Die anderen sagen, nee, schieß erstmal drauf los, probier dich mal aus und schau, was funktioniert und dann baust du den Prozess danach. In welches Horn stößt du? Was ist dein Take an dem Thema?
Ich glaube, der Wissenschaftler in mir schreit ganz laut nach A-B-Testing, Struktur. Aber um halt A-B-Testing wirklich am Markt zu validieren oder zu falsifizieren, brauche ich natürlich auch viele Daten und das im Idealfall vom Gründer und vom Product-Team auch selbst. Ich erlebe auch sehr oft, dass dann Gründer dann einfach, ja, ich konzentriere mich aufs Product, mache kein Gründer-Sales, ich stelle einfach einen Junior-Essler ein, verkaufe mal meine Vision und alles, was ich so bisher in Excel-Tabellen geschaffen habe und schwierig. Also man braucht schon einen Plan, eine klare Vision, aber am Ende ist halt get shit done. Du musst auch gerade in der Early-Stage-Phase als Founder musst du raus an die Front, du musst mit Leuten sprechen, du musst deine Idee, die du hast, die vielleicht super cool klingt, auch mal ein paar Neins abholen und auch verstehen, dass du vielleicht nicht das neue Unicorn sofort innerhalb der nächsten 12 Monate wirst.
Fair enough, absolut. Ja, also ich tue mir da auch schwer, eine klare Aussage zu treffen, was jetzt das Richtige ist. Ich finde es nur einfach ein super spannendes Thema, das man eigentlich immer mit neuen Teams besprechen muss. Weil jeder hat mal so ein paar Ideen. Ne? Der eine hat, wie du, Promotion gemacht, der andere kommt aus dem Konzern. Der eine ist strukturgewohnt. Eigentlich sind am Ende alle strukturgewohnt, je nachdem, von wo sie geprägt sind. Aber jetzt läuft es halt anders und da muss man Tests machen. Mein aktueller Take zu dem Thema ist eigentlich zu sagen, bau dir eine Struktur, aber sei offen, wenn es mal in eine andere Richtung läuft. Das normalerweise würde ich sagen, bleib in deiner Spur, wenn sie proved ist, ne? Wenn du halt weißt, sie funktioniert. Wenn du es aber noch nicht weißt, sei auch mal in der Lage abzubiegen und mal einen neuen Weg auszuprobieren. Aber je nachdem, was da für Typen sitzen, kann es halt auch dazu führen, zum Beispiel Leute wie ich, die da halt komplett dauernd abbiegen und sich hier gar keine Struktur halten. Auch das kann passieren, ja. Ja, cool.
Was ich in dem Kontext aber auch super wichtig finde, ist, dass man dann nicht so seine Road mit den ersten Kunden verliert. Ich erlebe ganz oft, dass man dann seine Early Adapters so gewinnt, so die ersten 10, 20 Kunden. und dann sich so da ein bisschen daran verrennt, mein erster Kunde hat das und das gesagt, jetzt muss ich mein Produkt komplett um den herum bauen. Und man dann einfach von der Version abdriftet und man, ja, wenn man keine Ahnung von ICP hat, wo man eigentlich hin will, dann optimiert man sich auf einmal für den ersten Early Adapter und das ist dann so ein 500-Euro-Pilot. Ja. Für 3 Monate, du baust dann dein ganzes Projekt dann einfach um diese, dann nennen wir mal Kleinkunden, der, mit dem du nicht break-even wirst, rum. Auch schwierig. Also man muss auch ganz klar sagen, okay, lieber Early Adapter, bis hierhin kann ich mit dir gehen. Ne? Das ist ja der Vorteil von einem Startup. Wir sind so dieses kleine Piratenboot. Wir sind schnell, wir können adaptieren. Aber gerade in der SaaS-Branche, Tech-Sprints zu oft anpassen, zu oft individualisieren, zu wenig Richtung ICP rennen, da verrennen sich viele.
Ja, absolut. Gilt auch für die Dienstleistung, also auch bei uns im Training 100%. Haben wir auch den Fehler schon gemacht. Ist wahrscheinlich auch normal, ne? Gerade wenn man am Anfang noch nicht ganz genau weiß. Und wir kannten unsere Zielgruppe ja schon ziemlich gut eigentlich, dachten wir. Aber auch da, da musst du dich zurecht schieben erstmal, ja. Jetzt bist du, du hast ja verschiedenste Jobs, also es macht ja gar keinen Sinn zu sagen, dir einen Titel zu geben. Aber eine deiner, quasi, allein über deine Agency könnten wir wahrscheinlich auch einen kompletten Podcast machen. Vielleicht kannst du auch da, ne, können wir das heute noch mit einbauen. Ganz spezifisch interessiert mich aber auf jeden Fall das Thema Sales Recruiting und das, was ihr bei Hire macht. Also für alle, die denen die Marke noch nichts sagt, H-Y-R-E, richtig?
Richtig,
genau. Hire. Mega geiles Produkt. Mit deinem Vorvorgänger, mit dem Moritz, habe ich ja schon vor 3-4 Jahren, glaube ich, schon mal Kontakt gehabt. Und jetzt sind wir beide, der hat uns ja auch introduced. Und ja, wir schauen ja gerade, ob wir vielleicht mal zusammen was machen können. Auf jeden Fall, das ist völlig egal. Wichtig ist, dass die Leute verstehen, was für ein geiles Produkt ihr habt. Weil ihr habt eine Lösung für Sales Recruiting, aber ihr seid keine Headhunter. Magst du vielleicht da mal 2-3 Worte zu sagen? Weil ich es echt geil finde.
Wie finde ich den Bogen jetzt am besten? Ich komme ja aus der Stellenanzeigenwelt. Ne? Ich komme ja von Heyjobs, von Mobilejobs und wir hatten uns immer darauf fokussiert, möglichst kosteneffizientes Lead heranzuschaffen. Ne? Cost per Application, Performance Marketing, Multichannel-Ansatz, so viel optimieren wie möglich mit KI, mit Strukturen, Landingpages bauen. Aber wir hatten halt nie so diesen Luxus, dass wir gesagt haben, ey, wir haben hier fertig sitzende Talente, die kannst du direkt haben und einstellen. Viel Spaß. Und bei Hire bin ich tatsächlich gelandet, weil wir bei Mobilejobs dieses Problem hatten, dass unsere CPAs im Vergleich zu unseren Best-Practice-Jobs, ne, für Blue-Collar, Lager, Pflege und so, viel zu hoch waren Sales. Und da bin ich dann auf den Moritz zugegangen und habe gesagt, Moritz, lass mal Koop machen. Ihr habt aktuell die geilsten Sales-Personen, super CPAs, kriegt die super schnell vermittelt. Lass mal eine Koop machen. Die lief auch wunderbar. Kunden waren auf allen Seiten glücklich, man hat ganz klassisch mit ein bisschen RevShare angefangen und ja, eins führte zum anderen und dann hat der Moritz mir auf einmal eine Intro gemacht, da gab es auch in seinem privaten Umfeld so ein paar Veränderungen, auf einmal war ich dann so Interim Consulting und sollte dann bei Hire die Strukturen umbauen und habe mich dann aber, wie es halt so ist, so ein bisschen in das Team und das Produkt verliebt, weil es ist eine Plattform, die sich zu 100% darauf fokussiert, die besten Talente einfach zu sourcen, auf die Plattform zu kriegen, zu halten und wirklich rein Tech-Sales, deren Skills, Mehrwert und deren Präferenzen anzuzeigen. Und das hat mich so gecatcht, weil der Pool an Talenten, der da ist, ist, ich kenne das gar nicht, dass man einfach Talente so aus dem Nichts einfach erzeugt und dann hat man so 200 Anmeldungen pro Woche und ich so, ey, ich bin froh, wenn ich so 3-4 Bewerber so positioniert bekomme aus dem White-Label-Segment, so über Stellenanzeigen. Und wir hatten dann einfach durch die Community, die wir aufgebaut haben, durch das Performance-Marketing, durch die Partner, die wir hatten und vor allem, dass die Talente sich dann auch untereinander oft geworben hatten. Da gibt es so einen Talente-Werben-Talente-Bonus, richtig, mit Cashflow, was halt Sellern interessiert, so richtig.
Klar.
Und dann waren da fertige Talente und du hattest direkt alles gesehen. Ne? Wo sind die Erfahrungen in denen? Haben die schon mal SaaS gemacht? Welche Produkte haben die verkauft? Was war deren Fixum? Was war deren Provision? In welchen Strukturen haben die gearbeitet? Und, was ich sonst noch nirgendwo gesehen habe, welche Präferenzen? Du kannst ja 10 Jahre Cold-Calling-Erfahrung haben, aber einfach gar keinen Bock mehr drauf haben. Und dann wirst du halt als super SDAler eingestellt und denkst du so, ach ja, richtig Bock. Und das ist eine reine Cold-Calling-Stelle. Das ist ja auch so ein Thema sowieso im Sales Recruiting, dass die Begriffe immer noch nicht klar sind. SDR, BDR, Account Management, AE, Full Cycle Sales, und dann ist es doch irgendwie nur ein Prospector. Schwierig.
Vor allem der Vertriebsleiter, der das Gespräch führt, versucht, den Cold-Calling-Anteil runterzuspielen. Der Seller, der sich bewirbt, weil er vielleicht Bock auf die Stelle hat, tut so, als ob er, ja, da könnte ich schon auch machen, wenn es nur ein bisschen geht. Und dadurch, dass beide nicht ganz ehrlich sind, am Ende sitzt er da, muss 6 Stunden am Tag telefonieren und ist dann halt auch nicht happy. Ist halt kacke. Deswegen, also das Feature bei euch finde ich mega gut, dass man von vornherein sagen kann, ich habe zwar die Erfahrung, habe aber keine Lust mehr drauf. Dann wissen beide, wir müssen gar nicht reden, ne, wenn wir einen Telefonisten brauchen.
Na, was auch super wichtig ist, ist, was ja 2026 sowieso Pflicht wird, dass beide Seiten, sowohl die Talente als auch unsere Kunden, immer angeben muss, wie das Gehalt ist und vor allem, wie es sich auseinandersetzt. Also was ist das genau Fixum? Was ist das OTE? Und was uns besonders wichtig ist, wie viele vom aktuellen Team erreichten denn 100% oder mehr oder weniger? Weil es ja schön, dass dann OTE 70.000 Euro da steht, aber das Team erreicht dann meistens nur 40.000, 60.000, erleben wir sehr oft. Und da fragen wir einfach mal unsere Kunden, beziehungsweise die Firmen, die bei uns einfach publishen, ja, wie sieht's denn aus bei euch? Ja. Man kann so viel verdienen, aber verdient man auch so viel? Und wenn ja, was muss man tun, dorthin zu kommen? Und das ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Punkte, die ich heute gerne ansprechen wollen würde, dass super viele Recruiter allgemeine Recruiter sind und keine Sales-Recruiter und ihre Sales-Personen nicht verstehen. Das ist ein Riesentopic.
100%. Also ich kenne es noch aus meiner Microsoft-Zeit. Am Ende haben wir uns ums Recruiting selber gekümmert. Nicht, weil die blöd waren aus dem HR, nur die waren auch gar nicht dafür staffed teilweise. Ne? Das war gar nicht deren Aufgabe so im Detail, zu wissen, was einen guten Seller ausmacht. Und dazu musst du erstmal selber wissen, was ihn ausmacht als Vertriebsleiter. Also auch da will ich nicht sagen, dass ich das immer wusste. Auch da habe ich falsche Entscheidungen getroffen. Aber ja, was sind denn für dich, es gibt natürlich unterschiedliche Positionen, aber vielleicht picken wir mal eine raus, wenn du möchtest. Was sind denn für dich so die wichtigsten Punkte, worauf achtest du, was muss jemand mitbringen, außer Erfahrung, ne? Das ist natürlich immer der Wunsch. Aber was ist so eine, was sind Persönlichkeitstypen in dem Gespräch, worauf achtest du denn so?
Ich glaube, was auch noch ein bisschen mehr Mehrwert schafft, ist kleiner Best Practice, den ich erlebt habe. Zwischen Heyjobs und Mobilejobs gab es bei mir eine Reise zu RecUnited, wo wir halt einen wertebasierten Test gemacht haben, um halt sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie tickt eine Person und wie funktioniert dieser Culture Fit zum bisherigen Team. Und da haben wir super oft, also wir haben mit hunderten HRern und Recruiter gesprochen und haben sehr, sehr oft gehört, ey, ich habe noch nie mit dem Team gesprochen, für das ich hire, von den Recruitern. Krass. Und das ist den ersten Tipp, den ich geben würde. Wenn du für dein Sales-Team hirest, sprich bitte mit deinen Sales-Leuten. Wie sind die so? Wie ticken die so? Sind es so Leute, die nach jedem Call auf den Buzzer drücken und dann richtig feiern auf dem Whiteboard alles akribisch
Umsatzglocke
tracken? Ja, die Umsatzglocke. Ist das so ein Team oder sind es einfach so ein bisschen entspannter Sales? Sind es Prospector? Sind es Account-Manager? Wie ist so, was ist denen wichtig? Worauf achten die? Was ist deren Sprache? Machst du super viele Unterschiede in super vielen Sales-Teams. Allein wenn ich mir meine Prospector und meine Account-Manager angucke, Tag und Nacht. Das ist so den ersten wichtigen Tipp. Sprich erstmal mit deinen Sales-People und versteh, was denen wichtig ist. Weil dann weißt du auch, was auch allein erstmal in deine Stellenanzeige rein muss. Weil wie oft lese ich denn immer noch für Außendienstler, flache Hierarchien, schönes Office, was auch immer. Die Leute sitzen 80% im Auto. Ja. Die brauchen andere Sachen. Die müssen wissen, was für ein Auto die fahren, was für Benefits haben die. Kriegen die noch an der Tankstelle vielleicht noch ein paar extra Sachen? Was ist denen besonders wichtig? Wie groß ist denn deren Gebiet? Wie weit müssen die fahren? Was sind so deren CRM-System? Also alles Daten, was bei uns halt standardisiert ist bei Hire, erlebe ich so oft, einfach wenn man mal einfach durch Stepstone scrollt.
Ja, gut, das ist
ja, das spricht halt niemanden an.
Ja. Aber da auch mein Eindruck, dass das ganz oft daher kommt, dass wir versuchen, Vertriebsleute, die einfach völlig anders ticken. Und wir wollen auch anders ticken. Ja? Wir fühlen uns natürlich auch besonders gut dabei, dass wir anders sind. Das müssen wir auch mal sagen. Ja, wir sind gerne anders. Wilder, krasser, deswegen wollen wir auch mehr Geld. Die so ein bisschen so in so eine Schablone aus den 90ern zu pressen. Was ich noch gar nicht, ich will das gar nicht zu sehr an den HR-Leuten abladen, sagen, ihr seid dafür zu blamen, weil oft ist auch diese Awareness gar nicht da. Ja. Und du hattest es ja vorhin schon angeschnitten, dieses Thema, wer rekrutiert die Leute eigentlich? Und jetzt haben wir hier in der Community einige Leute, wo das die gleiche Person ist. Also der Gründer ist Vertriebler, ist ja. Salesleiter und HR. Das ist, ne, die Person muss eh alle selber machen. Aber es gibt auch Leute hier im Podcast, die den Hut nicht komplett aufhaben für beides. Und was ist denn aus deiner Erfahrung so, wie würdest du die Bridge bauen zwischen, wir haben eine HR-Abteilung, die tut wirklich ihr Bestes, immer, gar keine Frage, und du hast ein Vertriebsteam, das ein Thema hat. Wer macht welche Aufgaben, wie würdest du die zusammenbringen, damit eben die richtigen Leute gefunden werden?
Was ich gerne mache und auch schon öfter bei Kunden umgesetzt habe, ist doch einfach, dass man wirklich so Interims-Praktikas macht, dass man mal den Recruiter ins Sales setzt und den Sales auch geil. Mal zum HR, dass die einfach mal miteinander reden, deren Job mal sehen oder auch einfach mal bei einer Demo dabei sind. Da habe ich bisher das meiste Feedback bekommen, dass Recruiter einfach mal sehen, was verkauft ihr denn überhaupt an unserem Produkt? Habe ich auch sehr oft erlebt, dass Recruiter nicht mehr wissen, was die Firma verkauft, wie hoch das Pricing ist, weil Recruiting ist mittlerweile ein so gigantisch aufgebauschter Begriff. Du wirst als Recruiter eingestellt, musst aber alles machen, von Zeiterfassung, Urlaubssachen, Active Sourcing, LinkedIn, manchmal auch noch Employer Branding, Fotos machen, Feelgood Manager, Events planen und dann nochmal der ganze Papierkram auf HR. Also es ist so viel, was einfach auf diese Recruiter niederprasselt. Und man muss mal einmal klar gerade ziehen, was sollt ihr denn überhaupt machen? Gib denen Luft, auch mal kreativ zu werden. Das ist ein super kreativer Bereich. Du musst ganz oft schreiben, ganz oft Emotionen reinpacken. Und ein Recruiter ist ja auch irgendwie ein Seller. Der sitzt dann im Gespräch mit einem möglichen Talent und muss das ja verkaufen. Verkauf unsere Firma, unsere Vision. Und da kennst du das Team und das Produkt der Firma nicht. Sondern einfach nur, wir sind Firma XY, theoretisch machen wir das und wir verkaufen an alle. Und willst du bei uns im Sales-Team kommen? Gehalt darf ich dir nicht sagen.
Ja, oh, beste Wettbewerb, ja. Ja, oh Gott. Ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast hier an einer anderen Stelle erzählt. Falls nicht, sonst schneide ich es nachher raus. Aber ich hatte genau so eine Erfahrung. Das war noch an der Uni. Nach dem Bachelor kamen Unternehmen an die Uni und haben Interviews geführt. Und ich hatte mich bei einem großen Konzern beworben. Und die Dame saß mir gegenüber und hatte literally eine Checkliste. Und meinte, können Sie mal vier Stärken von Ihnen nennen? Habe ich ja irgendwie so drei Stärken irgendwie genannt. Und dann guckt sie mich an und meinte, vier. Ich so, what? Also ihr war wichtig, dass ich statt, ich habe nur drei genannt, sie wollte unbedingt vier. Und das war ein Problem für sie. Und in dem Moment wusste ich, nein, no way, das wird zwischen uns nicht funktionieren. Gut, das sind jetzt...
Das ist wie das erste Sales-Skript, was du deinen ersten Prospector gibst. So. Er hat sein Skript, er liest ab. Oh scheiße, der Kunde hat was anderes gesagt, als jetzt hier draufsteht.
Wo ist denn jetzt
die Abzweigung? Einfach im Skript weitermachen.
Genau. Ja, deswegen haben Skripte auch so einen schlechten Ruf. Ja, absolut. Also ich bin großer Fan von Skripten, wenn du sie halt nicht abliest. Aber sie müssen einmal sauber runtergeschrieben werden. Ja, du hattest gerade die Situation beschrieben. Der Vertriebler, der HR-Manager, HR-Managerin sitzt im Gespräch. Würdest du sagen, das erste Gespräch sollte HR machen, quasi das Pre-Screening, oder sollte der Vertrieb sofort im Prozess, sobald eine 1-zu-1-Kontakt stattfindet? Was ist deine Erfahrung?
Das mit der besten Conversion Rate, was ich begleiten durfte, ist den Recruiting-Prozess, sieht wie folgt aus. Talent bewirbt sich bei Firma. Es bekommt direkt eine Rückmeldung mit einem Loom-Video vom Sales-Team, wo es mal drin arbeiten wird. So, hey, wir sind Team sowieso, bei uns wirst du sein, guck mal, hier ist ein leerer Platz, leider, aber da kommst du dann bald hin. Uns ist vor allem das, das und das wichtig, wir wünschen dir viel Spaß in unserem Recruiting-Prozess. Gleich wird die Melanie übernehmen, das war die Recruiterin, und die führt dich dann erstmal in das Erstgespräch durch, dann peilt ihr erstmal alle Hard- und Soft-Facts ab und dann sind wir direkt der nächste Schritt und wir freuen uns, dich kennenzulernen. Mega. Die Talente waren so abgeholt, wir hatten Opening Rates von 90% von der Reaktions-E-Mail. Die Leute haben dann direkt auf den Calendly-Link mit Melanie geklickt, Recruiting, kurz abgesteckt, 5 bis 10 Minuten, einfach nur, vibes richtig, was sind so deine richtigen Values, dann direkt das Sales-Team kennengelernt, einmal den Team-Lead, dann gab es auch so Coffee-Chats und dann haben wir versucht, das alles so an einem Recruiting-Day so ein bisschen abzumachen, 100% remote, Fair. Und dann hat das neue Talent direkt einmal mit dem Recruiter gesprochen, mit dem Teamlead, mit zwei aus dem Team. Und dann konnten die so richtig so Coffee-Chats machen. Ja, wie läuft denn jetzt Vertrieb bei euch? Ist Provision wirklich so, wie es draufsteht? Also das, was halt ein Salesperson wirklich interessiert. Ne? Cash, Arbeitsprozesse, CRM-System, wie flüssig ist alles? Ist alles schon ready? Sind meine SOPs da, wo es sein soll? Mit welchem Tool arbeite ich? Ich bin jetzt Salesforce gewohnt, muss ich jetzt auf HubSpot umspringen? Und das hatte mit Abstand die beste Conversion Rate, weil es einfach den Kunden abgeholt hat. Das Talent. Ja, in dem Fall war er auch ein Kunde.
Ja. Und, ja, also was für eine geile Idee. Ja, super cool. Ich stelle es mir so richtig vor, wenn ich mich beworben hätte und dann hast du erstmal zwei, drei Gespräche mit HR, ohne Kontakt zu den Leuten zu haben. Und am Ende sitzt du ja nicht mit den HR-Lern am Tisch, sondern idealerweise mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Mega. Würde ich jetzt mal direkt so kopieren. Wird bei uns jetzt eingeführt. Ja, richtig cool. Richtig schön, ja.
Ich poste Donnerstag auch einen Beitrag auf LinkedIn tatsächlich, weil wir kriegen ganz oft von unseren Talenten, also wir sind ja wirklich durch unsere Plattform sehr eng mit unseren Sales-Talenten verbunden, kriegen ganz oft Screenshots von automatisierten Rückmeldungen von Firmen, wo man sich mal beworben hat. Und dann heißt es so, guck mal, lieber Hire-Team, was ist das denn für ein Käse? Und dann so, da steht da oben so, automatisches Reply, ne? Hallo, sehr geehrter, sehr geehrte Frau.
No reply.
Doppelt geschrieben so, ja, wir werden uns Ihre Bewerbung schnellstmöglich angucken und dann so ein Block Datenschutz da drunter. Oh, okay. Super Emotion. So würde ich auch jeden Kunden verkaufen nach einer Demo. So,
ja,
Kunde,
richtig
wir gut. Kunde werden, hier, wir gucken uns mal eine Demo hier in einer oder zwei Wochen an. Ja. Ja, Recruiting muss wie Sales eigentlich sein. Ja. Customer Journey gibt's auch hier, hol die Leute ab, du machst auch hier eine Demo, machst auch hier Prospecting, auch sogar Active Searching auf LinkedIn.
Ja, klar.
Und dann musst du auch pitchen können.
Ja. Ja, voll. Vor allem in einem Zeitalter, in der Zeit, wo gute Seller rar sind und sich ziemlich schnell umentscheiden können. Ich habe jetzt ganz akut einen befreundeten Vertriebler, der rausgeht aus seiner Firma und der will da jetzt raus und sucht was Neues. Mhm. Und ich habe jetzt zwei, drei Leute für ihn angeschrieben, wo ich denke, hey, da könnte er reinpassen. Dabei sind die Response-Raten so schwach, wo ich denke, ihr kriegt von mir, ihr kennt mich, ich halte den für einen guten Seller. Warum spricht ihr nicht sofort auf? Da wieder der Unterschied, ne? Wenn ich quasi die Gründer direkt anschreibe, die ticken deutlich schneller. Wenn es in eine größere Organisation reingeht, ich sie da platzieren möchte, dauert es oft länger, weil es dann auch wieder so Geschichten, da muss ich erst über HR gehen, ich darf gar nicht als erstes mit dem sprechen. Ja. Wow, echt schwierig. Ne?
Ja. Ich hatte auch vor einer Zeit lang mal eine Umfrage gemacht mit 120 Recruitern. Da war so die Frage, habt ihr denn überhaupt so richtige Entscheidungsgewalt über das, was ihr machen dürft und wollt? Zum Beispiel einfach nur, darf ich folgenden Recruiting-Kanal mal austesten? Auch wenn es sowas Kostenfreies ist wie Join oder so.
Ja.
Und ein Großteil, ich glaube über 70% hat angegeben, nee, sie dürfen nicht mal was Kostenfreies auf eigene Hand entscheiden. Sie müssen immer zu einer Etage oder vielleicht sogar noch eine Etage nach oben gehen, um mal 200 Euro Budget für einen Test freizuschalten oder einen Taui oder mit einem externen Recruiter mal was testen. Oder werden selbst die Nachrichten, die sie per Active Sourcing rausschicken, Massennachrichten übrigens, auch fünfmal überprüft und dann gibt es da nochmal einen Bottleneck und dann will da noch ein COO drüber gucken. Und du denkst dir so, lass die Leute ihren Job machen und gib denen doch einfach mal so ein bisschen Budgetfreiheit und dann auch mal Handlungsverfügbarkeit. Wenn ein Recruiter mal sagt, ey, du hast hier 2000 Euro pro Monat, um richtig zu testen, die Kanäle kannst du testen, die Kanäle haben wir schon, das ist bei uns vielleicht in der Pipeline noch zum Testen, dafür würdest du den Head-Off übernehmen. Wichtig ist nur, wenn du halt da wirklich 2000 Euro reinsetzt, ne, was ist der Return on Investment? Also, was erwartest du wirklich an Bewerbungsgesprächen? Wie sind die Conversion Rates? Und dass du den Leuten mal beibringst, so einen eigenen Use Case aufzustellen. Mach doch mal wirklich das, worauf du Spaß hast. Sprech mit
mir. Mega. Ja, absolut. Absolut. Wenn ich jetzt bei euch über die Plattform mir zwei, drei Bewerbungen angeschaut habe. Du hirest jetzt für deine eigene Company. Du hast ja ein paar. Such deine aus. Vielleicht jemand, der Prospecting macht, ein SDR, BDR, so in die Richtung, also ein bisschen Top-of-Funnel. Jetzt kommt jemand, der hat noch gar nicht so viel Erfahrung. Ja, vielleicht hat er mal ein Jahr lang irgendwo ein bisschen Sales gemacht, aber der Klassiker ist ja, dass sich da in der Regel nicht die Riesenerfahrungen bewerben. Ja. Worauf klopfst du ab? Was wäre dir denn für deine Companies wichtig abzuklopfen? Was muss ein guter Seller mitbringen?
tatsächlich suche ich gerade für zwei meiner Firmen tatsächlich einen SDRler. Und ja, beide habe ich tatsächlich bei mir bei Hire reingebracht.
Ja.
Wir gucken ganz klar auch wirklich nach diesen Präferenzen. Wie viel Bock hat die Person dann wirklich auf dieses Prospecting? Ja. Worin hat sie Erfahrung? Ist die Person gewohnt, einfach Telefonnummern abzurattern oder hat die auch mal richtig Lust, mal einen neuen Channel gemeinsam mit uns aufzubauen, zu validieren, über Excel-Tabellen oder Power-Dialer rüber hinausgehen. Das soll das nicht abwerten. Es gibt auch Leute, die sind richtig geile Power-Dialer und sollten dann ihrer Schicht einfach alles durchtelefonieren. Die machen dann 100, 200 Calls am Tag. Aber das, was uns zum Beispiel, also mir persönlich wichtig ist, dass die Leute im Prozess beteiligt sind und auch das Produkt kennen. Vielleicht kennst du auch diese Aussage, dass man so sagt, ja, so weniger der Coldcaller über das Produkt eigentlich weiß, desto besser sellt er. Aber ich sehe das komplett andersrum.
Ja.
Ich will, dass der alles kennt. Deswegen habe ich auch so gern so Customer Success oder Key Account auch mal im Prospecting gern drin.
Ja.
Die haben eine ganz andere Vorwandbehandlung. Die wissen ganz genau, was hier im Hintergrund stört, aber was die Kunden auch halt geil finden.
Ja.
Und deswegen suche ich halt immer so gezielt nach A, Bock.
Ja, geil.
Auf was zu verändern und vor allem mit welchen Medien die bisher gearbeitet haben. Ich gucke auch zum Beispiel, also wir arbeiten in HubSpot und es ist für mich beim Einarbeiten schon mal ein riesen Zeitersparnis, wenn ich weiß, die Leute haben schon mit HubSpot gearbeitet.
Klar.
Und es gibt halt auf keiner Plattform, Stepstone und sonstiges, so die Möglichkeit, lass mal nach HubSpot-Leuten filtern, die mit HubSpot schon gearbeitet haben und vielleicht sogar mit dem Professional Hub, mit dem Enterprise Hub, vielleicht auch schon ihre eigenen Sequenzen aufgestellt haben oder vielleicht sogar wissen, wie ein Workflow funktioniert. Und das macht mich ja immer besonders glücklich. Vor allem, wenn ich dann Leute habe, die sich damit ein bisschen auskennen oder auch richtig drin sind.
Ja, sehr gut. Cool. Wunderbar. Jetzt, wir im Sales, wir sind natürlich die Geilsten, gar keine Frage. Ne? Wir machen keine Fehler und nichts. Aber es könnte doch sein, dass du irgendwann mal in deiner Karriere was gemacht hast, was nicht geklappt hat. Nein, ich stelle die Frage immer gerne, um auch allen anderen zu zeigen, wir machen alle Fehler und ich finde, Fuck-Ups und Fehler im Sales sind in der Regel auch ziemlich lustig. Gibt es da irgendeine Story, die du teilen kannst?
Tatsächlich eine ziemlich tagesaktuelle. Ich hatte letzte Woche Donnerstag einen Beitrag bei LinkedIn gepostet. Der heißt, mein erster Fehler als Chief Revenue Officer. Und der hat so ein bisschen Wellen geschlagen. Und daraufhin haben sich super viele Head of Sales, sogar VP Germany Sales und andere CROs bei mir gemeldet und meinten so, ey Robin, den Fehler, den du gemacht hast, den habe ich auch schon. Hier hast du mal zwei, drei Tipps. Oder auch, was ich auch oft gesehen habe, also gehört habe, ist, Robin, ich traue mich in dieser LinkedIn-Bubble gar nicht mehr von Fehlern zu sprechen. Es ist alles so dieses Survivorship-Bias. Alles muss perfekt laufen. Wir haben alle gerade eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen. Jeder Business Angel liest mit. Wir sind alle Multimilliardäre. Jeder von uns wird das nächste Unicorn. Insolvenz 3 Monate später. Und es wird zu wenig so über Fuck-Ups geredet, was uns ja eigentlich auch super interessiert. Ne? Sag mal, du wirst dann in der ersten Head-of-Rolle und in der ersten C-Level-Rolle und dann kickt dann halt natürlich auch immer so dieses Imposter-Syndrom und wenn man dann so mal hört, ey, es gibt auch C-Level und VPs, die auch mal Fehler gemacht haben oder auch regelmäßig noch machen, aber daraus lernen, das Konvertieren und das offen Kommunizieren, dann macht es so diese perfekte LinkedIn-Welt mal ein bisschen leichter und da habe ich direkt 8 Dinge bekommen, die ich in LinkedIn-Beiträge in den nächsten Wochen umbauen werde. Und das wird so eine Art Community-Programm werden, so cool. Was wir als CIO oder Head of Sales schon alles verkackt haben. Ich finde noch ein besseres Wording wahrscheinlich dafür. Und eins fand ich besonders spannend, weil es so wieder zu diesem Sales-Recruiting so ein bisschen führt. Und zwar hat mir einer Head of Sales erzählt, dass er so ein bisschen im Daily Business so untergegangen ist. Alles lief ziemlich gut, ne? Break-even, profitable, die sind alle paar Monate so um ihre 3-8% gewachsen, also alles lief gut. Und dann hat er sich ja seine Sales-Teams mal angeguckt und festgestellt, dass er genauso viele SDRler hat wie Cold-Caller, SDRler hat wie Account-Executives.
Mhm.
Also 1:1 dieselbe Zahl. Also jeder SDRler hat quasi einen bedient und dann sind die mal in die Zahlen reingegangen und haben festgestellt, das hat sich so null gelohnt. So gar nicht. So ja, ein die brauchen 3 SDRler, um ein AI richtig voll zu machen mit Terminen und Meetings. Und hat keiner drauf geachtet. Das ist einfach im Daily Business untergegangen. man hat vergessen, um die Performance-Reviews so richtig mal so 1:1 nebeneinander zu legen. Jeder hat so seine Zahlen irgendwie gehittet, aber es hat trotzdem keinen Sinn gemacht. Und sein Learning war daraus, guckt euch mal auch die Veränderungen der Sales-Teams an und auch, ob das mit euren Hiring-Plänen übereinstimmt. Oder vielleicht noch besser die kritische Frage, habt ihr für euer Sales-Team überhaupt einen Hiring-Plan? Oder stellt ihr einfach gute Seller einfach en masse ein, unabhängig von euren Inbound, Outbound und aktuell Value Prop, die ihr überhaupt habt?
Ja. Ja, ganz oft ist ja das Thema, ja, ich stelle jemanden Gutes ein, der kümmert sich ja dann um meine Pipeline. So diese Hoffnung, ne?
Ja, der erzeugt eine eigene Pipeline und der macht dann direkt Return on Investment 4.0. So muss das sein.
Deswegen hole ich den ja rein und bin dann enttäuscht nach 12 Monaten. Ja, und ja. Naja. Ja, cool. Sehr schön. Mensch, vielen Dank. Geil, gute Geschichten dabei. Vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Jetzt, ich stelle die Frage am Ende immer, gibt es irgendwas, was die Community für dich tun kann? Hier gibt es einige 100 Zuhörenden. Gibt es irgendein Projekt, wo du Unterstützung brauchst? Klar, auf LinkedIn connecten sowieso, aber gibt es da noch irgendwas, was wir für dich tun können?
Ich glaube tatsächlich, ein bisschen Schleichwerbung für Hire wäre, glaube ich, am angebrachtesten, weil wir haben gerade super viele neue Features gepostet, zum Beispiel unsere Hotlist hat sich aktualisiert, man sieht jetzt noch mehr, man kann noch besser nach den Talenten filtern. Das heißt, die Company-Seite hat es deutlich leichter, die Top-Seller zu finden, aber auch für unsere Seller-Seite haben wir diesen Onboarding-Prozess in die Plattform optimiert, wir können euch noch besser darstellen und wir haben gerade so 2 AB-Tests zu laufen, wo wir N über 1000 erreichen müssen, so schnell wie möglich. Also das heißt, wir brauchen viele Datensätze, super viel Feedback. Das heißt, kommt am besten auf unsere Plattform, guckt rein, komplett kostenfrei einloggen, guckt euch so ein bisschen UX, UI ein, gebt uns gerne Feedback, was fehlt euch noch, fühlt ihr euch als Tech-Seller so richtig dargestellt, sind eure Values richtig, da würde euch noch was fehlen. Gerne auch Positives, weil wir haben in den letzten 4-5 Jahren schon super viel reingebaut und sind davon überzeugt, die Plattform zu sein, die am besten aktuell Sales-Leute anspricht und auch widerspiegeln kann und auch die meisten Details gibt. Und wir wollen uns trotzdem immer weiterentwickeln, damit wir uns wirklich darauf konzentrieren können, die beste Plattform zu werden, wo Sales-Talente zuerst anlaufen müssen in Deutschland.
Perfekt, sehr gut. Das heißt, die Leute, wir können ja den Link in die Shownotes packen, gehen auf die Website, gehen den Prozess mal durch und ihr recordet wahrscheinlich auch im Hintergrund dann, ne, wie ist das Verhalten? Oder sollen sie dir aktiv irgendwie Feedback schreiben?
Gerne könnt ihr mich sowieso jederzeit auf LinkedIn schreiben, was auch immer, vielleicht auch wenn hier ein paar Head of Sales zuhören zu dem Community-Event, dass wir einfach mal so ein paar Fuck-Ups teilen. Ich bin immer offen für einen Austausch. Und ansonsten hast du in der App als Talent halt auch direkt die Möglichkeit, Feedback zu geben. Da haben wir mehrere Buttons eingebaut zu den AB-Tests, zu den relevanten Punkten, die wir gerade optimiert haben. Wir haben auch ein sehr cooles Recruiter-Consulting-Team, was da hinterher ist, was man immer als Ansprechpartner hat, die einen auch euch dabei unterstützen, bis ihr eingestellt werdet. Und ja, kommt rein, guckt es euch an.
Wunderbar, der Call to Action
sitzt. Den Rest macht hoffentlich UX, UI bei uns.
Ja, und wenn nicht, gibt es auch dafür Feedback. Ja. Ja, perfekt, cool.
Richtig.
Sehr, sehr gut. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es war ein schöner Podcast. Der wird auch bald ausgestrahlt. Wir müssen ihn noch ein bisschen schneiden hier und da. Gerade den Anfang habe ich Quatsch geredet. Aber gut. Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst. Und
ich hoffe, wir sehen uns
ganz bald wieder.
Das hoffe ich auch. Vielleicht komme ich nochmal wieder.
Sehr gerne. Wunderbar. Mach's gut. Ciao.